Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. An meiner Seite habe ich heute gleich zwei Gäste, nämlich die Judith und den Christian Vogt. Hallo!
Hallo Philipp!
Hallo Philipp!
Stellt euch doch mal kurz den wenigen Menschen vor, die euch noch nicht kennen, obwohl ich schon in fast jeder Folge zumindest von dir, Judith, erzählt habe.
Das stimmt, du featurest mich hier immer sehr, sehr prominent fast schon. Wir sind ein Autorenpaar, also wir schreiben zu zweit und zwar Romane, Kurzgeschichten, Rollenspiel. Und ansonsten, Christian ist Physiker, hauptberuflich.
Und Judith ist Journalistin und Autorin.
Und Übersetzerin.
Und Übersetzerin.
Und Lektorin.
Und war mal Buchhändlerin.
Ja, also was.
Boah, es gibt nichts, was du nicht gemacht hast.
Naja.
Wir treffen uns hier auf der Drakon. Es ist nicht in Paustenbach, sie nochmal
Wofflitzbach.
Genau.
Wunderbare Aussicht.
Und nehmen quasi live auf der Con auf, deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht wundern, wenn es ab und zu mal ein paar Hintergrundgeräusche gibt. Und wir starten gleich mal mit dem Getränketest. Ich habe auf der letzten Con wieder mal ein Rezensionsexemplar bekommen, nämlich Dudrop Honigwein, Classic diesmal, hat sich die Judith ausgesucht. Und Judith darf halt erst verkosten, die schaut nämlich schon ganz lüstern auf den Alkohol.
Ich dachte, es wäre skeptisch. Ja, ich finde ja lustig, dass das Dewdrop, dass wenn man Drop umstellt, ist es Dorp. Also es ist quasi schon ein sehr passendes Getränk.
Ja, da muss man ja dazu sagen, dass es die Dorp-Con so mehr oder weniger ist, ne?
Genau, von der Dorp.
Ja. Ja.
Ich trinke da jetzt dran, obwohl wir Mittag haben, also vor 4. Ist aber ja kein Bier.
Aha.
Ja, ich würde sagen, schmeckt wie ein guter Met.
Ja.
Nicht zu süß.
Gut, ich habe ja selber mal mitgemacht. Dann ist beim Umzug der Gärballon kaputt gegangen. Dann nicht mehr. Also ich habe diese Biene hier auf dem Cover. Ich mag das Cover.
Du magst das Cover?
Ja, hier diese.
Vom Rezensionsexemplar.
Ja, vom Rezensionsexemplar. Das ist ein schönes Cover. Ja. Und auch so handschriftlich hier die Volumenprozent und so. Ja.
Warum steht da Quitte drauf? Ist da Quitte drin? Habe ich jetzt nicht rausgeschmeckt, aber wer weiß. Also im Mund wenden. Im Abgang etwas herb.
Das ist lecker, ja. Dann ja, nicht mehr, ich mag das
gar nicht. Unten auf der Con wurde auch schon dem Met oder Honigwein hinterher gelüstert. Also ja. Da waren noch Leute, die sagten, ich solle wiederkommen mit der Flasche. Falls wir die jetzt nicht komplett beim Aufnehmen trinken.
Also besser als der, den ich selber gemacht habe.
Ja.
Schau mal, das sind 10% Alkohol enthalten. Mal gucken, wie es riecht. Fruchtig. Ich trinke sonst keinen Alkohol, aber damals auf der Main-Würfel-Con, wo ich die Exemplare bekommen habe, da habe ich mir jetzt einfach mal die Hand gedrückt. Wir haben gesagt, koste mal, das war gut. Da habe ich gedacht, ach, nimmst du mal mit. Und in den nächsten Folgen habe ich noch ein paar andere Sorten, die wir verkosten werden. Also seid gespannt. Aber jetzt kommen wir erstmal schnell zu den Themen vor dem Thema. Da habe ich noch eine Sache ganz kurz anzukündigen. Für die, die keine Podcast-Player benutzen, unsere Folgen gibt es auch auf YouTube. Ist unten in den Shownotes verlinkt. Jetzt würden ja eigentlich schon mal die Berichte über die Conventions kommen, aber aus gegebenem Anlass verschieben wir die nach hinten und starten gleich mit der Medienschau. Und da dürfen natürlich die Gäste anfangen.
Ja, wir waren im Kino. Wann kommt denn deine Folge? Wann darf man den Endgame spoilern?
Also, wenn ich sie übermorgen schneide, sagen wir mal Dienstag oder Mittwoch, wenn ich mich beeile.
Aber du hast ja quasi Lesezeichen, ne? Also wenn man jetzt gar nichts über Endgame wissen möchte, dann kann man ja springen.
Also sicherheitshalber fette Spoilerwarnung.
Aber ich würde auch sagen, wir nehmen nicht viel von Endgame vorweg. Ja, wir waren im Kino. Am ersten Tag natürlich, weil wir wollen auch nicht gespoilert werden. Und seit Black Panther im Kino war, gehen wir immer mit unseren Kindern da rein. Also vorher sind wir alleine in die Marvel-Filme gegangen und auch nicht in alle, sondern wir haben immer so mal welche ausgelassen. Und seit wir da aber mit unseren Kindern reingehen können, die sind 10 und 12, macht das auch nochmal deutlich mehr Spaß, so, ne?
Ja,
alles so nachzuverfolgen. Und dann haben wir die ganzen Filme auch nochmal aufgeholt, damit die alle auf dem richtigen Stand waren. Und haben dann letztes Jahr mit denen Infinity War geguckt und dann Ant-Man 2 und Captain Marvel. Und waren jetzt in Endgame, der ja auf 11 Jahre Marvel ein Ende setzt, so ein bisschen. Kein richtiges
so
Ende.
Halb. Es sind nämlich schon wieder neue Filme, schon längst angekündigt. Aber
es wird nie ein Ende geben.
Aber dieser Erzählstrang ist zu Ende.
Ja, ich würde auch sagen. Ja.
Und was ich dabei auch immer sehr schön finde, dadurch, dass wir mit den Kindern reingehen, kriegen wir auch die ganzen Theorien mit, die da in der Grundschulklasse...
Oh ja.
Ja, und der... wenn es nicht sagen soll, ne? Er ist ab 12, das ist eine Grundschule.
Nee, man darf mit.
Man darf ja.
Kindern unter 12 dürfen in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten den Film ab 12.
Ja. Und die heißeste Theorie war, dass halt Wolverine am Ende auftaucht und Thanos so richtig fertig macht. Ja.
Ja? Ja. Spoiler, das ist nicht passiert.
Die Theorie habe sogar ich gehört.
Ja, und die war auch, selbst der Hausmeister der Grundschule war Fan von. Es war leider nicht, obwohl ja Disney mit ihrem Kauf vorher, und die haben sich mit Fox geeinigt, dass sie die Rechte haben an den X-Men. Der Grundstein wäre gelegt gewesen, sie haben einfach nichts draus gemacht.
Diese enorme Chance, einfach alles von Wolverine lösen zu lassen, weil er ja schließlich unzerbrechliche Knochen hat, und sie einfach nicht benutzen. Nein, tatsächlich schafft der Film in 3 Stunden, von denen keine Minute langweilig ist, würde ich sagen, tatsächlich all diese Charaktere irgendwie noch sinnvoll einzubringen, teils umzubringen. Naja, Infinity War haben wir auch schon viele nicht überlegt. Ja. Und die Erzählstränge alle zu so einem sinnvollen Endpunkt zu verknüpfen. Also da das natürlich sehr viele Erzählstränge sind und noch eine Zeitreisegeschichte mit reinkommt, ist das natürlich nicht alles hundertprozentig wasserdicht sinnvoll am Schluss abgeschlossen. Also weil es ist schon so ein bisschen so kleinere Logikfehler waren da schon drin, vielleicht auch größere Logikfehler.
Leider war es ja so, dass sie gesagt haben, hört mal, diese ganze Zeitreise-Blödsinn, so zurück in die Zukunft ist nicht echt, wirklich. Das war, geht gar nicht, das war ein Zitat aus dem Film, fand ich ganz wunderbar. Sie haben selber mal sind so angetreten, das mit der Zeitreise so zu machen, dass es nicht unlogisch ist, haben es dann auf den letzten Metern leider...
Ja, am Schluss war es
dann doch nicht geschafft.
Aber so oder so ist das ein Film, der einfach auch sehr deutlich macht, wo die Marvel-Filme angefangen haben und wie. Mhm. Was sie im Laufe der Zeit erzählt haben und wie es ab jetzt A endet und B weitergeht. Ja. Also gerade so die Szenen mit den ganzen B-igen Heldinnen und Helden fand ich, die fand ich wirklich gut, weil man da auch irgendwie sieht, wer so nachrückt, also wer so in erster Reihe steht. Das waren ja einfach sehr lange halt... Ne, männliche Helden, mit Ausnahme von Black Widow. Und man merkte einfach, die haben sich so eine ganze Gruppe von tollen Schauspielern und Schauspielerinnen besetzten Heldinnen und Helden zweiter Reihe herangezogen, so ein bisschen. Und das werden jetzt die, die in der nächsten Marvel-Epoche das so ein bisschen rocken werden. Das finde ich auch. Also quasi aus einer Outgame-Sicht auf die Marvel-Filme. Also nicht nur in-game die Story, sondern auch so, wenn man von außen drauf guckt, wie sich das Ganze in 11 Jahren, wie sich die Popkultur einfach auch in 11 Jahren verwandelt, fand ich es unheimlich spannend.
Gibt es wieder unterschiedliche Tonalitäten? Das war ja in Infinity War so, dass die einzelnen Gruppen, die zusammengearbeitet haben, immer eine ganz eigene Dynamik und ja, Stimmung hatten. Und jetzt wird ja alles durchgemischt. Ist auch wieder klar erkennbare Stimmung pro Gruppe oder... ist alles eine einzige Stimmung? Ich meine, die Trailer waren ja schon sehr düster.
Ich fand, es waren zwischen den düsteren Momenten auch wieder sehr viele, so persönliche Momente, wo die Charaktere untereinander viel auch so richtig charakterzentrierte Dialoge und so hatten, wo gar nicht viel Action passierte. Trotzdem gab es wieder sehr viel Humor. Und dann splittet sich diese Gruppe im Prinzip in 3 einzelne Gruppen auf, die auch schon von der Tonalität her super unterschiedlich sind. Also eine geht quasi in Space, eine geht lustigerweise in den ersten Avengers-Film zurück und dann sind die da doppelt drin und so. Das war schon sehr lustig. Und die dritte Gruppe, was macht die dritte Gruppe?
Das ist ein sehr tragisch.
Nach Asgard.
Achso, das wäre auch Asgard. Ist ja alles in
Space. Asgard ist auch in Space, ja klar.
Ja.
Aber lustigerweise, bei den Szenen in Asgard, die spielen während Thor 2. Und Thor 2 ist der einzige Film, den wir nie gesehen haben. Weil alle immer gesagt haben, dass Thor 2, es sei so mies. Und offensichtlich wissen das auch die Macher und dachten sich so, ha, den schauen wir extra nochmal ein.
Ich glaube, das war jetzt auch, dann reicht es auch, wenn man das in der Endgame
nicht sieht. Ja, das war jetzt auch nicht schlimm, aber es waren tatsächlich auch noch so Szenen mit Thor und seiner Mutter und so, die richtig anrührend waren. Also echt krass.
Und ja, mir gefiel auch tatsächlich, dass es, obwohl es ein Superheldenfilm ist, und Superhelden erwartet man ja eigentlich, dass es da... vor allem auf große Prügeleien in Strampelanzügen hinausläuft, dass es da sehr viele große Charaktermomente gab, dass sich sehr viel Zeit genommen haben, das auszuformulieren, und es gab tatsächlich gar nicht so viele Action. Aber die war sehr gut und das war sehr, ja, sehr schön und sehr passend. Und es gab auch eine nette Szene, wo sich mal alle Heldinnen versammeln.
Nette Szene.
Nicht nette,
ich
nette
saß
Szene.
Da Tränen überströmt.
Es war ganz großartig.
Bei der netten Szene, wo alle Heldinnen plötzlich
auch. Naja, ich wollte das jetzt featuren und du machst es hier jetzt so. Es war eine tolle Szene.
Nein, weil mich das so gerührt hat, dass es so viele Heldinnen gab, die alle auf einem. Habe ich angefangen zu heulen, ja.
Mein
Sitznachbar dachte sich auch so: Was zur Hölle ist los mit der Frau?
Das klingt sehr positiv. Ich bin auch schon gespannt. Ich gehe erst in 2 Wochen, damit Stefan geht.
Jetzt weißt du ja alles. Jetzt musst du ja gar nicht mehr gehen.
Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Ich bin jemand, der jetzt so voll bei Spoilern Angst hat, ja, wenn ich halt schon vorher ein bisschen was weiß. Ist halt so. Aber ich habe auch in meinem Freundeskreis Leute, die tatsächlich mit Ohrenschützern und Scheuklappen durch die Welt laufen. Und
ja.
Das ist halt schwierig in Zeiten vom Internet.
Mhm.
Ich habe heute erst gesehen, also ich einen bestimmten Plot habe ich mittlerweile schon mitbekommen und habe heute gesehen, dass es irgendwie schon das Titelbild eines Artikels bei irgendeinem großen Kino-Online-Seite bereits diesen Spoiler vorweggenommen hat. Und was haben wir heute, den 27., also 3 Tage nachdem der Film ins Kino kam? Ja, also ich bin sehr gespannt, mal gucken, wie ich ihn finden werde. Dann komme ich mal zu einem Buch, weil meine Videoshow passt sich natürlich wieder meine Gäste an. Und wenn ihr schon Autorinnen und Autoren seid, dann muss ich halt irgendwie auch was mit Büchern machen.
Sehr, sehr glücklich.
Und zwar habe ich Das Leben ist eines der härtesten. Und da eine kleine Frage, an wen denkt ihr zuerst, wenn ihr an das Neo-Magazin Royal denkt?
Ah, an den Böhmermann natürlich.
Das ist wahrscheinlich logisch, er ist Moderator. Und an wen denkt ihr als zweites?
Passmann.
Da wird es nämlich immer schon ein bisschen, da gibt es so verschiedene. Und ich zum Beispiel denke zuerst an Julia Becker.
Das ich muss, also kleiner Disclaimer, ich habe noch keine Folge vom Neo Magazin Royal gesehen.
Noch keine einzige?
Nein.
Ausschnitte.
Ja, ich habe Ausschnitte gesehen und dann immer beschlossen, dass es nichts für mich ist.
Für mich ist es auch, ja.
Ich glaube, da hätte ich doch letztes Mal schon drüber reden sollen mit der Theresa Hannig, weil die ist ja genauso großer Fan wie ich. Aber ich wollte es mit euch besprechen. Und zwar die Julia
Becker. Ich habe mein Bild vor Augen von der Frau, naja.
Die Julia Becker war die erste und ich weiß gar nicht, ob sie immer auch die einzige ist, Gagschreiberin im Team von Jan Böhmermann. Und die hat auch immer mal wieder ganz kurze Auftritte in der Sendung, zum Beispiel wenn sie singt. Am bekanntesten, vielleicht kennt ihr das, wenn man schon mal gesehen habt, das Lied Verdammte Scheide.
Nein.
Ich verlinke es unten in die Show Notes. Es ist aber ein gutes Lied.
Wir sind sehr kompetente Gäste heute.
Und Schock kennen wir nicht.
Also singen kann sie generell recht gut. Jedenfalls, und sie kann auch gut schreiben und humoristisch schreiben. Sie hat einen Roman geschrieben, der heißt Das Leben ist eines der härtesten. Mit dem hat sie gleich mal den Debütpreis der Lit Cologne gewonnen. Und da war ich dann doch ein bisschen neugierig. Mhm. Es geht um 3 Schrullige. Schrullig ist immer so ein schlechtes Wort. Vielleicht kauzig oder eigentümlich. Miteinander befreundete Personen aus Borken, also so einer typischen westdeutschen Kleinstadt. Vom Alter her sind ja alle so am Ende der Midlife-Kreises angelangt und alle haben ihre ganz eigenen kleinen Problemchen. Einmal haben wir die egoistische Renate, die versucht, das Loch in ihrem Herzen, was durch den Tod ihres geliebten Hundchens entstanden ist, mit irgendwelchen Sexgeschichten und mit Teleshopping zu stopfen. Dann der schüchterne Taubenzüchter Willi Martin, der seit Jahren sein erstes Date hat und das nächste sich erstmal gleich bei ihm zu Hause ein und geht nicht mehr weg und bringt auch noch einen riesengroßen Hund mit und er hat voll die Hundepanik. Und dann noch die hochverschuldete Silke, die sich um alles um jeden kümmert und deswegen braucht sie einmal einen Haufen Geld für eine Operation von einem befreundeten Obdachlosen und andererseits kümmert sie sich um ihre Nachbarin Frau Göbel, die kurz vorm Tod steht, die ist glaube ich 95 oder so und die will aber unbedingt nochmal nach Brandenburg ins Tropical Islands. Das ist diese riesengroße Ferienanlage. Und dann beschwatzt sie Willi Martin und er klaut den Taubentransporter seines Chefs. Und die 3 machen halt mit Frau Göbel einen Roadtrip nach Brandenburg. Und die Geschichte an sich ist jetzt schon ein bisschen vorhersehbar und folgt diesen üblichen Genre-Konventionen. Also die haben Streitereien, die versöhnen sich wieder, die entwickeln sich charakterlich weiter, damit sie dann am Ende die Probleme, wegen denen sie aus Borken geflohen sind, sich entgegenstellen können und können die meistern. Der Roman lebt von seiner Beziehungsdynamik und den 3 schrulligen Figuren miteinander. Und die Julia Becker kann einfach wirklich humoristisch schreiben. Gerade bei der sich am Anfang erstaunlich lange hinziehenden Figureneinführung habe ich nicht nur gegrinst, sondern wirklich auch öfters mal lauthals gelacht. Und auch wenn der Roman letztendlich eine recht traurige und deprimierende Geschichte erzählt, merkt man diese Traurigkeit eigentlich erst, wenn man mit Lachen aufgehört hat. Die Zeit ist wirklich schnell verflogen und ich hoffe inständig, dass die Julia Becker noch ein paar weitere Romane schreibt. Und dann kommen wir zu eurer Medienschau. Also diesmal haben wir quasi eine gemeinsame Medienschau, nämlich Voltron, legendärer Verteidiger.
Genau, du nimmst hier so die hochliterarischen Sachen, wir machen einfach immer nur so Popkultur.
Komm, das ist auch noch Zeichentrick.
Und da ich mich ja nicht auskenne mit Voltron, obwohl ich den Comic rezensiert habe, starten wir doch einfach mal, was ist Voltron und was macht das so besonders?
Wir sind ja lustigerweise auf der Dorpcon und der Minga sitzt hier unten. Den könnte man auch noch fragen. Der berichtet darüber immer im Dorpcast. Aber fang du doch mal an.
Ah, okay. Das stimmt ja. Also, Ich finde, wenn man die Beschreibung hört, dann würde ich sagen, gut, das gucke ich mir auf keinen Fall an. Mhm. Aber es ist trotzdem ganz wunderbar. Es geht um eine Gruppe von teils Erwachsenen, teils Jugendlichen, die auf der Erde in der nahen Zukunft auf einen Roboterlöwen stoßen. Und,
Ein riesiges
Roboterlöwen-Raumschiff. Und dann stellen sie nachher fest, dass es 5 von diesen Roboterlöwen gibt. Und die sind so eine Art Kampfroboter-Raumjäger-Hybrid. Und dann treffen sie noch auf Aliens, die in einem großen Schlossraumschiff unterwegs sind und werden in einen jahrtausendealten galaxisumspannenden Konflikt reingeworfen. Ja? Und der große Clou an diesen Löwen, die sie dann einzeln steuern, jeder hat da seine eigenen Charakteristiken, dieser typische Band of Five. Trope, also so ein bisschen so ein Ensemble, so ähnlich wie, weiß ich nicht, die Crew der Firefly, kann man sich das vorstellen. Jeder kann so sein, hat so sein Spezialgebiet. Und die können sich in einen großen Kampfroboter merchen zusammen. Und der, und das klingt jetzt nach diesen üblichen, weiß ich nicht, welche Zielgruppe hat das denn normalerweise, so 7-Jährige oder so, die dann...
Power Rangers!
Ja, so, genau. Die dann nach und nach dann immer das Monster of the Week verprügeln. Das passiert auch die ersten 2 Folgen. Aber die ersten 2 oder so. Und dann erspannt sich eine großartige, in einem Rollenspiel würde man Kampagne sagen, Charakterentwicklung und Geschichten und Drama und Epik und uralte Geheimnisse und Humor und alles.
Technik-Magie, das finde ich irgendwie auch ganz cool. Das ist so ein bisschen wie bei She-Ra bei der neuen Serie. Und wie She-Ra ist auch Voltron, nämlich eigentlich ein Reboot. Also She-Ra gab es ja früher schon mal als Animationsserie. Voltron gab es auch, wobei das Lustige ist, dass das alte Voltron, ich glaube Anfang der 90er oder so, sich aus 2 japanischen Anime-Serien zusammensetzt, die zusammengeschnitten wurden.
Ja, die hatten nichts miteinander zu tun, einfach irgendwie. Finde ich schon eine Ansage.
Ich glaube, ein bisschen was
ein bisschen, zu tun. Aber nicht so richtig.
Aber ja, man hat die für quasi das westliche, das europäische, amerikanische Publikum, hat man die halt zusammengeschnitten irgendwie. Und hat den Charakteren dann auch statt japanischen Namen dann irgendwie Sven und Jens und sowas als Namen gegeben. Aber die neuen Voltron-Leute, da hat zum Beispiel einer wieder den japanischen Namen. Also das haben sie dann doch deutlich wieder an die japanischen Ursprungsserien irgendwie angelehnt. Und daraus aber dann auch wiederum was ziemlich Neues gemacht. Das fand ich eigentlich schon auch sehr cool. Also es ist so eine Fantasy-Sci-Fi-Space-Opera-Serie, würde ich sagen. Das Schöne ist natürlich, dadurch, dass die gezeichnet ist, können die halt so richtig fette Weltraum-Action bringen.
Ja.
Und es ist von den Machern von Avatar, Herr der Elemente und Korra.
Das kann also nicht schlecht sein.
Das heißt, es ist in so einem Anime-esken Stil, ist aber von AmerikanerInnen produziert und ja, läuft auf Netflix und hatte letztendlich immer im Abstand von einem halben Jahr wie viele Staffeln?
7. Und die sind aber teilweise, hatten die nur 6 Folgen, also die waren sehr kurz teilweise.
Ja. Und das ist jetzt auch abgeschlossen. Also dieser ganze Story-Arc mündet dann am Schluss natürlich auch in sowas sehr episch Abgedrehtem und findet dann ein Ende, samt so Epilog für alle Charaktere nochmal, sodass das so richtig so eine runde Geschichte ist.
Und ich habe den Comic dazu gelesen, der heißt Die Prüfung. Und das ist ein 136 Seiten umfassender Comic-Sammelband, der so genau zwischen der 8. und 9. Folge der ersten Staffel angesiedelt ist. Das heißt, die haben diesen Roboter gefunden und sich schon mal reingesetzt und jetzt wollen sie mal verstehen, was der kann und ein bisschen trainieren, dass sie ihn richtig benutzen können zum Kämpfen. Und sie sind auf einer Trainingsmission und der königliche Berater Korra, der die so ein bisschen coachen will, der wird wegen ausstehender Spielschulden als Geisel genommen und um ihn freizukaufen, sollen sie innerhalb von einer Woche eine jalexianische Perle beschaffen, was eigentlich unmöglich ist, weil es halt echt schwierig ist. Sie haben halt keine Wahl. Und auf der Suche müssen sie halt allerlei dramatische Abenteuer erleben. Es gibt in diesen Kapiteln quasi so Monster of the Kapitel, denen sie sich stellen müssen. Aber das Schöne ist, dass es nicht nur darum geht, dass sie irgendwie das Monster verkloppen, sondern meistens führt ein friedlicher Weg zum Ziel. Also zum Beispiel das Monster füttern reicht schon vollkommen aus, man muss es nicht verhauen. Es gibt immer mal wieder kleinere Perspektivwechsel, was sehr interessant zu lesen ist. Und für Serienfans ist wie euch, ist es vermutlich ein Muss. Ich kenne die Serie ja noch nicht, aber für mich war das immerhin doch ein unterhaltsamer Kinder-Science-Fiction-Comic.
Ja, cool. Mir fällt auch noch ein, dass es in, nagelt mich nicht drauf fest, 6. oder 7. Staffel eine Dungeons & Dragons Folge gibt. Da spielen sie quasi Zukunfts Dungeons & Dragons, das natürlich noch mit so Holo-Sachen funktioniert. Und die Folge beginnt natürlich auch mit dieser Immersion, dass man denkt, die wären jetzt gerade irgendwie wieder auf einem fremden Planeten und würden irgendwelche Abenteuer erleben. Und dann switcht das so an den Tisch und man merkt, es sind sie gar nicht und sie spielen gerade einfach nur.
Was so sehr schön dabei ist, ist, dass diese Piloten, dieser Löwen, nennen sich Paladine.
Die Paladine ist schon
Wort. Natürlich will der eine immer nur ein Paladin spielen und alle anderen denken, oh, du kannst kein Paladin spielen. Ja, also wunderbar.
Ja, das war schon eine sehr lustige Folge. Ja.
Es gibt mehrere von diesen absolut abgedrehten Zwischenfolgen, wo sie
einmal sind sie
in einem Einkaufszentrum. Das sind eigentlich paradoxerweise, würde ich sogar sagen, die besten Folgen.
Stimmt.
Die aber trotzdem immer gut in den Plot eingebaut.
Es gibt auch so eine Art Captain America-Folge, wo sie dann irgendwie von Planet zu Planet so Paraden aufführen müssen mit ihren Löwen. Das ist auch wunderbar.
Hearts and Minds. Mag ich, das ist ein tolles Trope, was zum Beispiel auch bei Star Wars Rebels immer wieder vorkommt. Und es erinnert mich sowieso ein bisschen an. So ein Ensemble, Underdogs gegen so ein großes Imperium, erinnert mich eh so ein bisschen an Star Wars Rebels.
Dann haben wir die Medienshow abgeschlossen und kommen jetzt mal zu dem Thema folgenden Thema. Und zwar zu den Conventions. Und ihr seid ja quasi direkt von dem Pan-Treffen gekommen hierher. Wie war's denn? Was ist das? Erzählt die neuesten Gerüchte und den heißesten Scheiß. Die
neuesten Gerüchte. Das Pan-Treffen findet einmal im Jahr statt und Pan ist die Abkürzung für Fantastikautoren-Netzwerk. Das heißt, es ist das Fantastikautoren-Netzwerk-Branchentreffen, wo sich also die Fantastikautoren und Autorinnen, die in diesem Netzwerk drin sind, das sind natürlich nicht alle, also wer halt Lust hat, in diesem Verein beizutreten. Es gibt ja zum Beispiel auch einen Verein der Krimi-Autoren, das Syndikat, es gibt einen Verein für Liebesromanschreibende und wir haben halt auch einen Verein für Fantastikromanschreibende. Und wir treffen uns einmal im Jahr und haben dann eine große Veranstaltung über eigentlich 3 Tage. Heute würde es nämlich mit Workshops weitergehen, aber wir sind extra dem Gier sind wir hier. Und,
wir haben auch eine Spielrunde.
Ja, okay, dann. Okay. Relativier das doch nicht. Wir sind extra. Und wir beim Paartreffen gibt es 2 Tage lang frontal immer einen Vortrag. Also es ist nicht wie bei einer Con, wo man sich verschiedene Vorträge angucken kann oder Lesungen oder sowas, sondern es gibt quasi einen für alle. Also großer Saal ist gemietet und da findet dann immer ein Vortrag nach dem anderen statt. Da waren super interessante Sachen dabei, wie zum Beispiel von dem unter anderem Rollenspielautor Ben Rosenbaum, der aus den USA kommt, aber im Moment in der Schweiz lebt. Der hat einen Vortrag über Dr. Who gehalten und wie sich das Judentum als Identifikation für ihn in Dr. Who spiegelt. Das war auch super interessant, also über jüdische Kultur und sowas. Dann, das war für mich so ein bisschen das Highlight. Es war aber auch ein Physikprofessor von der Dortmunder TU da, der hat einen Vortrag über Star Trek gehalten und die Physik von Star Trek, wo er die Masse der Enterprise berechnet hat, die irgendwie 156 Kilo wiegt samt Mannschaft.
158.
Okay. Was er dann noch so Details aus der Serie heraus ausgerechnet hat, das war auch sehr cool.
Man hat, das ging mit der, da ziehen sie die Enterprise aus so einem Nebel und dann geben die genau an, wie viel Kilonewton an Kraft und wie hoch die Beschleunigung ist und daraus kann man das genau ausrechnen. Und wie der Rohrbahntrieb.
Bisschen leicht so, ne, mit Samtbesatzung. Aber
ein bisschen, ja.
Und wir hatten einen Vortrag, also ich zusammen mit Frank Reis und Ask, der ja schon mal hier zu Besuch war im Podcast, hat mir einen ziemlich kurzen Vortrag zu Role Inclusive bzw. zu Diversity in Fantasy und Science Fiction und zum Thema Weltenbau, wie man den ein bisschen diverser gestalten kann und was, ja, so mit so ein paar Ideen. Der war leider nur eine halbe Stunde und danach in der Kaffeepause sind wir noch mit 1000 Fragen bestürmt worden. Das war super interessant. Also ich hätte sehr gerne noch 5 Stunden weiter geredet, aber mich weiter mit den Leuten da unterhalten. Und das ist auch eigentlich mit so das Netteste an dem Treffen. Man sieht die AutorInnen, die aus ganz Deutschland halt dann kommen und die man sonst vielleicht nur zur Buchmesse sieht und kann sich mit denen so richtig lange dann nochmal abends unterhalten und während den Kaffeepausen und Mittagspausen und so. Das ist sehr schön.
Ich war auch auf ein paar Conventions, unter anderem der KeksCon in Hannover. Das ist eine kleine, aber feine Con. Ich meine, das sagt man immer so, klein, aber fein, aber die war wirklich klein, aber fein, mit so 100 Besuchern oder so, also wirklich nicht groß. Die hat sich natürlich primär an Rollenspiele gerichtet, aber hatte auch so ein paar kleinere Events, wie zum Beispiel einen historischen Tanzkurs und ein Blitzball-Turnier. Also Blitzball ist so der kleine Bruder vom Blood Bowl. Und da habe ich gegen Stefan spielen müssen und wieder verloren. Deswegen heißt es ja Nerds gegen Stefan, weil Stefan immer gewinnt.
Du hattest deine Nerds nicht dabei.
Interessanterweise hat, so wie ich Stefan als Nemesis habe, hat Stefan seinen eigenen Nemesis, nämlich Sven. Also eigentlich müsste man jetzt den Blog irgendwie Nerds gegen Sven nennen. Und wenn Stefan mich nicht besiegt, hätte ich den ersten gemacht, so war ich Dritter. Ist das auch noch vollkommen okay. Es waren auf dieser Con erstaunlich viele Händler da. Und dann habe ich zum Beispiel Greifenklau persönlich kennengelernt. Auch die Jungs und Mädels von New Hong Kong Story waren da. Und so verschiedene kleine Stände, Verlagsstände und so Schmuck und unseren ganzen Kram und Tabletop-Promoter. Es gab eine unfassbar hochwertige Tombola. Also zum Beispiel der Sven, dieser Glücksjunge, der hat unter anderem irgendwie limitiertes Splittermondwerk rausgeholt, ein normales Regelwerk rausgeholt und irgendwie, weiß ich nicht, Splittermond-Kram für 300 Euro gewonnen, irgendwie mit Einsatz von 5 Euro. Es war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Es war eine coole Veranstaltung. Ich glaube, nächstes Jahr fahre ich wieder hin. Sogar die Presse war da, hat darüber berichtet, wobei die sich wahrscheinlich der Optik wegen vor allem auf das Tabletop gestürzt hat und weniger auf das Rollenspiel. Da können wir vielleicht nachher auch ein bisschen drüber reden, wie man es vielleicht interessanter machen kann. Und dann sind wir jetzt auf der Drakon und ihr seid ja quasi Stammgäste. Ich bin das erste Mal da.
Leider nicht so wirklich. Wir sind auch erst das zweite Mal auf der Drakon und das ist wirklich sehr schade, weil es ist eine sehr schöne Con mit einer unglaublichen Aussicht, wie gesagt.
Und das ist auch gar nicht so weit,
ist auch nicht so weit weg, aber irgendwie war auch diesmal mussten wir die Workshop des Pan-Treffens schwänzen. Ja, irgendwie
ist uns mehrmals was dazu schon
gekommen. Irgendwie ist es immer
kompliziert. Wir geloben Besserung.
Ja.
Es ist eine schöne Convention, ist nicht groß, mit 60 Leuten insgesamt wird gerechnet. Der Dorpcast hat live auch eine Folge aufgenommen, so wie wir jetzt eine Folge live aufnehmen. Ich durfte zugucken, es war sehr interessant. Ja, und dann war ich noch auf der Mainwürfelcon. Das ist die größte Eintagescon in Deutschland. Die hat diesmal 500 Besucherinnen und Besucher. Davon überdurchschnittlich viele Frauen und Jugendliche, was sehr beeindruckend war. Es gab ungefähr 60 Spielrunden, dazu noch Tabletop und Brettspiele. Wirklich sehr viele Stände von Indie-Rollenspielen über Verlage bis hin zu verschiedensten Händlern. Unter anderem den Honigweinhändler, wo wir gerade was verkostet haben. Man konnte wirklich den ganzen Tag verbringen, ohne sich zu langweilen. Es waren auch einige Influencer da. Was ich sehr interessant fand, dass auch ich als Influencer angekündigt wurde.
Ja, wer einen Podcast hat und Preise verleiht.
Da kann man gar nicht ernst bleiben, wenn man sich als Influencer bezeichnen lässt. Zum Beispiel war Jennifer Fuß da von World of Darkness News und Thailands Crowdfunding, Carsten Pohl vom SK Podcast und noch ein YouTuber, dessen irgendwas mit Baron oder so. Ich habe den Namen da vergessen, aber die Videos sind cool. Ich verlinke ihn einfach mal unten drunter. Und ich habe unter anderem Shadowrun gespielt, das war wirklich cool, und Werwolf gespielt. Und es gab ein Diskussionspanel, das hieß, hat Rollenspiel eine Zukunft? Da haben so ungefähr 30 Leute zugehört, wie sich drei Männer und drei Frauen miteinander diskutiert haben. Wobei man ehrlicherweise zugeben muss, es gab schon einen gewissen Konsens. Ich glaube, auf einer Rollenspiel-Convention ist der Konsens, dass Rollenspiel noch eine Zukunft hat, wahrscheinlich recht groß.
Es ist keiner aufgestanden und hat gesagt, ich sehe ja keine Zukunft, wenn ich gehe.
Das wäre
ja
auch sehr traurig, wenn nicht.
Und zu diesem Workshop, oder diesem Diskussionspanel, gibt es eine kleine Vorgeschichte, die das organisiert hat. Die Rena ist so eine Cosplay-Größe, die es organisiert hat und auch mit auf der Bühne war. Die hatte sich selbst vergessen in der Ankündigung und hatte bloß die Männer benannt. Und dann wurde das teilweise etwas rabiater drunter geschrieben, dass man doch auch unbedingt die Frauen dazulassen sollte. Was, ich verstehe, was das Problem war, aber es war halt nur vorläufige Ankündigung und es hat schon so ein bisschen die Falschen getroffen. Also die Organisationsteam, das sind über 50% Frauen, die hatten schon von Anfang an eine Gleichstellungsbeauftragte. Und die Spielleiter, die da ihre Spiele anbieten, müssen sich vertraglich verpflichten, Anti-Harassment-Policy zu machen. Es hat so ein bisschen die Falschen getroffen. Und ich fand, es hat ein bisschen überschattet am Anfang. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Twitter generell so die ein bisschen zu aggressiveren Austausch führt als im realen Leben, wenn man einfach miteinander reden würde. Ich meine, du bist ja gerade bei Twitter sehr aktiv und wenn ich das jetzt sagen würde, wenn ich nur deine Twitter-Tweets kennen würde und dich nicht vorher schon persönlich gekannt hätte, weiß ich nicht, ob ich mich jetzt zu dir getraut hätte, weil du mal alles anzünden willst.
Das ist aber ja schon ein geflügeltes Wort. Also, was heißt geflügeltes Wort? Ich kenne viele Leute, die auch sagen, dass es so ein bisschen ihr Lebensmotto auf Social Media ist, ne? Alles anzünden. Das heißt, es ist ja im Prinzip schon so eher so Selbsthumor, selbstironisch oder irgendwie humorig. Also ich habe da mal mit Sarah Burini drüber geredet und wir waren uns einig, unser beider Lebensmotto in den letzten Jahren ist alles anzünden geworden. Aber wir haben da natürlich drüber gelacht.
Ich würde da gerne ganz kurz als Mann was zu sagen. Ja. Weil das traurig ist, dass das so sein muss. Das ist, glaube ich, ganz manchmal besser als für Männer, wenn Männer das sagen. Denn ich fand diese Reaktion auf Twitter darauf vollkommen okay. Denn die haben deutlich gesagt, die konnten den Hintergrund ja nicht. Ja? Die haben einfach nur gesagt, hört mal, wäre gut, wenn ihr bei so einem Rutschzug des Rollenspiels auch mit Frauen reden würdet. Und und wenn Frauen dann darunter deutlich schreiben, dass sie das nicht so gut finden, und ich fand es nicht unhöflich, ich fand es okay, ich finde auch klar, dass
schon
die
dann schon ein bisschen.
Dass die müssen das immer wieder sagen, das muss man auch verstehen. Immer und immer wieder. Und das ist dann nicht immer dann ganz. Dass sie das dann, und wenn die das nicht in größerer Deutlichkeit sagen, dann hört das auch keiner. Und warum ich das als Mann sagen muss, ist, damit das nicht, Frauen heißen, da heißt es immer schnell, die sind hysterisch, wenn die sich konkret äußern. Und ich finde, das muss aufhören. Und ich finde, das muss okay sein, wenn man was kritisiert, solange es höflich ist. Und ich fand, es war vollkommen höflich. Ja, das war mein
TED-Talk.
Jetzt, bitte schön, ich möchte dich ja nicht gerade als Frau nicht.
Wir waren auch unterwegs währenddessen und ich habe im Nachhinein versucht, all die Threads darunter, weil bei Twitter verteilt sich das ja dann teilweise so, wenn zwei Leute auf denselben Tweet antworten und da es wiederum Antworten drauf gibt, dann ist das teilweise auf Twitter sehr schwer einsehbar, was dann noch auf was geantwortet wurde. Und um mir einen Überblick zu verschaffen, als wir wieder da waren, habe ich wirklich jeden von diesen Threads einmal durchgelesen und fand, da haben sich nachher so ein paar Trolle eingeschaltet. Dann wurde es natürlich auch irgendwie ätzend, weil wenn dann anfangen, ne, das war wieder dieses typische, ja, das waren so sexistische Trolle halt, keine Ahnung, woher die kamen. Die kamen garantiert auch nicht von der MeinWürfelCon, die haben irgendeinen Suchalgorithmus bei Twitter laufen und schalten sich dann ein, um das Ganze ein bisschen zu eskalieren. Die Tweets darüber waren, also ich muss zugeben, vor allen Dingen von Leuten, die ich kenne und mag. Und es waren nicht viele, das heißt, dass das als Shitstorm wahrgenommen wurde, ist vielleicht auch einfach so eine Wahrnehmungssache, ich weiß es nicht. Also ich bin noch
zu neu bei Twitter wahrscheinlich.
Machst du das ein halbes Jahr? Also ich habe mal irgendwie geguckt, ich glaube, es waren irgendwie drei Leute mit mir, vier, die angemerkt haben, dass drei Männer, die über die Zukunft des Rollenspiels reden, vielleicht nicht so ganz optimal sind. Also zumal halt auch der Titel dieses Panels natürlich wirklich schon ziemlich hochgegriffen war, so ein bisschen. Also kann man gerne machen. Aber wenn man über die Zukunft redet, sollte man sich vielleicht auch bewusst machen, dass die Zukunft nicht nur aus weißen Männern besteht. Und deswegen fand ich so ein bisschen, ja, wie kann man das denn die Zukunft des Rollenspiels nennen? Und dann lädt man drei weiße Männer ein. So sah diese Ankündigung halt aus. Dann habt ihr darunter ja auch kommentiert, da ist nur ist vergessen worden und da sind auch drei Frauen noch dabei oder wir haben noch Leute gefunden, die wir noch zusätzlich dazu holen. Wir haben auch ganz viele gefragt und ganz viele konnten nicht, weil wir Spielrunden haben. Das fand ich auch gut, dass wir uns darunter unterhalten haben und ich fand auch gar nicht, dass das jetzt super unangenehm war, aber ich kann mir vorstellen, dass als derjenige, der kritisiert wurde, empfindet man das natürlich anders. Und dann kam der Organisator von der MeinWürfelCon oder einer der Organisatoren und hat da ja nochmal einen Thread zugeschrieben. Und das fand ich persönlich total gut, weil dieser Thread war halt nicht, ihr habt einen Shitstorm gemacht und ich hasse euch jetzt alle, sondern es war, ich möchte nochmal die Hintergründe ein bisschen aufdecken und so und so. Und das waren auch, keine Ahnung, 5, 6 Tweets oder so, in denen er das nochmal so dargelegt hat. Und ich fand es total gut, von ihm dann nochmal drauf einzugehen und das sehr ruhig und ja, so die Wogen glätten. Also für mich war es danach auch gehalten. Ich muss da auch nicht, wenn dann jemand sagt, das ist blöd gelaufen, tut mir leid, das nächste Mal anders, dann muss ich da auch nicht noch 25 Mal drauf rumhacken. Das haben auch alle anderen genauso gesehen. Wir haben uns lustigerweise gestern Abend noch darüber unterhalten, dass wir, glaube ich, nicht nur statt, also es ist ja immer dieses Shitstorm und dann dagegen oder etwas als Shitstorm bezeichnen und dann irgendwie, dann sind die Fronten so verhärtet, dann geht es so dagegen. Das heißt, ich glaube, wir brauchen nicht nur irgendwie so eine Kultur des ah, okay, da könnte was nicht stimmen, es tut mir leid, ich versuche es beim besten nächsten Mal anders zu machen. Also so ein bisschen, dass wir bereit sind, uns zu reflektieren. Sondern auf der anderen Seite brauchen wir, glaube ich, auch wieder so ein bisschen so eine Kultur, dass wir das dann auch annehmen. Dass wir dann sagen, okay, super, das freut mich. Also das gilt für mich selber ja genauso. Ich bin ja nicht nur diejenige, die jetzt in dem Fall halt die Entschuldigung der MeinWürfelCon oder diesen Thread irgendwie akzeptieren konnte, sondern ich bin ja selber auch schon mal in der Situation, dass ich sage, das tat mir leid und ich schätze ja dann auch wirklich, wenn Leute sagen, das ist okay, ich finde, ne, ich kann diese Entschuldigung annehmen. Das heißt, ich glaube, um in dieser Diskussion irgendwie weiterzukommen, müssen wir bereit sein, uns so ein bisschen selber zu reflektieren und Fehler oder Fehlkommunikation oder so auch irgendwie einzugestehen und andererseits halt auch bereit zu sein, bei anderen zu akzeptieren, dass die das eingestehen und dann nicht zu sagen, ja, das finde ich aber immer noch scheiße, weil, because. Und das ist, glaube ich, das, was Twitter halt häufig so ein bisschen schwierig macht, was wahrscheinlich einfacher wäre, wenn man einfach in einem Raum säße und würde sagen, hey, du, machen wir beim nächsten Mal anders. Ja, gut, prima, hier, pack die Würfel aus, wir spielen was. Oder so. Weil man sich bei Twitter halt nur diese kleinen Nachrichten schicken kann. Und andererseits habe ich aber auch von ganz vielen Leuten schon gehört, die auf Twitter, und es geht mir selber auch so, ich habe auf Twitter unheimlich viel gelernt, auch durch diese Leute, die sehr laut sind und sehr vehement. Weil man sich dem dann auch nicht mehr so gut verschließen kann. Also man wird da auf Probleme hingewiesen, die einen dann vielleicht auch irgendwie total stören, weil man selber auch Teil dieses Problems ist. Und man bemerkt dann irgendwie, ah, das ärgert mich jetzt aber, dass ich fühle mich so beschuldigt. Und das macht, dass ich mich so unwohl fühle. Und dann führt das aber dann teilweise dazu, dass ich mich stärker mit dem Problem befasse und dann nachher da auch deutlich gelassener irgendwie mit umgehen kann. Und das heißt, ich würde schon sagen, bei mir überwiegt noch sehr stark dieses Gefühl, dass ich bei Twitter wahnsinnig viel gelernt habe. Und nicht dieses, dass ich mich bei Twitter dann total beschuldigt und angegangen fühle.
Und letztlich war es ja gut so, dass die Sache quasi aufgeklärt wird, weil es war ja viel positiver, als es aussah. Und wenn man nicht darüber redet, hat man vielleicht Leute, die denken, hey, was sollte das denn? Und wenn die dann denken, ich möchte aber nicht negativ auffallen, indem ich das nicht äußere, dann bleibt dieser Eindruck, dass der Eindruck, der bleibt, nicht klarstellen, die jetzt du gemacht hast und die auch von Orga, von seinen Econ-Orga kommen, was ja viel positiver war, als es erst aussah. Ne?
Sehr schön. Und wenn wir das Thema schon mal haben, dann werden wir das natürlich jetzt gleich noch weiter ausbreiten, nämlich die Zukunft des Rollenspiels. Und oh no. ich finde, ich habe mit euch die idealen Gäste. Und zwar einerseits seid ihr eine schöne, persönlich eine Breite des Rollenspiels. Einmal haben wir den etwas älteren Physiker.
Dann etwas
älteren. So eine blutjunge Frau.
Und außerdem habt ihr ein elitäres Rollenspielcamp in Mittelamerika besucht, wo ihr die neuesten Trends erfahren habt, die den Markt bald fluten werden. Übrigens, kleine Anekdote, ich habe gestern noch den Michael Mingers vom Dorpcast gefragt, der arbeitet ja bei Ulysses und kennt wegen die Szene auch ein bisschen, was so die neuen Trends sein werden des Rollenspiels, und er hat gesagt, wahrscheinlich nur ein bisschen aus Spaß, ich bin mir nicht ganz sicher, dass betrunken Spielen der neue Trend sein wird.
Das können, also in da wo wir waren, die herrschte dieser Trend nicht
vor. Aber in unserer heimischen Runde kann das schon mal.
Und dazu eignet sich, Achtung, nochmal Rezeptexemplar, Jewdrop Quittengeschmack Classic. Okay, aber beginnen wir doch mal mit dem Ist-Zustand. Warum spielt man überhaupt ein Rollenspiel?
Ich glaube, also jetzt sind wir hier, jetzt habe ich eben gesagt, dass ich das gar nicht so geeignet finde, wenn drei Weiße über das Rollenspiel referieren und sagen, das ist die Zukunft des Rollenspiels, sitzen wir auch und hier sind drei Weiße, teils Männer. Ja, also ich glaube, wir sind gar nicht so unbedingt die perfekten Gäste, um sofort über die Zukunft des Rollenspiels rauszuhauen. Wir können natürlich unsere Perspektive dazu so ein bisschen sagen.
Da habe ich schon mal dich eingeladen und dann ist es nicht mal genug, dass du da bist.
Ja, ich bin auch nicht die Zukunft des Rollenspiels. Ach, ich glaube auch immer, also das nur als ganz kurze, ich glaube ja immer, dass alles, was sich verändert, sich nur verändert, wenn so eine kritische Masse an Leuten es verändert. Das heißt, ich finde immer so, Change is a team effort ist so ein schönes Motto. Ich glaube, es braucht halt deutlich mehr als drei Leute, um irgendwie Aussagen über die Zukunft zu treffen. Aber genauso Larifari muss ich auch weitermachen, was die Gründe fürs Rollenspiel angeht, weil ich habe ja auch einen Podcast, einen Genderswap-Podcast mit Helena Richter zusammen, und da haben wir uns vor kurzem auch über das Spielen und über SpielerInnensein unterhalten und haben dabei natürlich auch festgestellt, dass Leute aus total unterschiedlichen Gründen Rollenspiel spielen und auch auf total unterschiedliche Weisen, also nicht nur, dass die Spiele sich unterscheiden, sondern auch die Art und Weise, wie man spielt. Das heißt, ich glaube, dass es total unterschiedliche Herangehensweisen gibt, warum man gerne Rollenspiel spielt. Ich persönlich spiele Rollenspiel, ich glaube, dass der Gewohnheitsfaktor eine große Rolle spielt. Das ist einfach mein Lieblingshobby, seit ich 17 bin, und da mache ich jetzt, glaube ich, auch so weiter. B, liebe ich es halt, diesen Facettenreichtum des Rollenspiels. Deswegen spiele ich auch nicht mehr nur ein System oder ein Lieblingssystem, sondern wir spielen möglichst viel und probieren möglichst viel aus. Auch was die Charaktere angeht, die wir uns so bauen. Ich habe eine Zeit lang auch immer so dieselbe Art Charakter gespielt und versucht das so die letzten Jahre eigentlich auch zu nutzen, um mal ganz neue Blickwinkel irgendwie einzunehmen und Charaktere zu bauen, die ich vorher so noch nie hatte. Und ich schätze am Rollenspiel, und das ist wiederum sowas, wo ich glaube, dass andere Leute das komplett anders sehen, Ich schätze vor allen Dingen Rollenspiele, die nicht so viel von mir das Lesen von Regeln erfordert und wo ich nicht so wahnsinnig viel nachhalten und verregeln muss, sondern halt mehr so spielen kann und in der Gruppe und im, ja auch wieder im Team zusammen eine coole Geschichte erzählen kann. Und ich glaube, das variiert halt total. Das muss nicht jeder Rollenspieler für sich haben, nicht jede Rollenspielerin. Manche spielen es vielleicht auch für den Loot, weil sie crunchige Regeln mögen, weil sie es kompetitiv mögen oder sowas. Ich glaube, natürlich liegt uns allen irgendwie inne, dass wir das offensichtlich spielen, weil wir uns gerne in etwas anderes hineinversetzen, in eine andere Welt, in einen anderen Charakter. Aber die kleinteiligeren Gründe, aus denen wir das gerne machen, ich glaube, die variieren total. Da kann man jetzt auch nicht sagen, meine Perspektive darauf ist jetzt aber die richtige. Und alle Leute, die das jetzt irgendwie crunchig und wegen der Regeln und wegen des Würfelns spielen, die machen das falsch. Sondern jede Ausprägung hat dann so ihre Berechtigung, solange es Spaß macht. Jetzt dein Hot Take.
Mein Hot Take? Ja, da kann ich ja noch kaum was dazu fügen. So ähnlich. Ich mag Regeln ein bisschen, also ich komme da ein bisschen besser klar als du, glaube ich. Ich finde es auch okay, wenn man so ein bisschen nachhält, aber im Prinzip I second that. Und ich würde sagen, was wichtig ist, also was mir vor allem im Rollenspiel wichtig ist, das gemeinsame Erzählen von Geschichten. Das ist der Kernpunkt. Ich liebe Geschichten. Ich liebe es in allen möglichen Formen, Romane, Kinofilme, Hörbücher und aber nur Computerspiele auch, aber nur Rollenspiel hat diese gemeinschaftliche Interaktion, dieses soziale Event kombiniert mit einem Schaffen einer gemeinschaftlichen Geschichte, einer gemeinschaftlichen Dramaturgie, die auch nicht vorhersehbar ist. Und das, was da ja versucht ranzukommen, sind Computerspiele, aber für mich ist es noch weit davon entfernt, von dem, was Tischrollenspiele und auch LARP zu bieten hat.
Und wie ist der jetzige Zustand des Rollenspiels? Also ich habe persönlich das Gefühl, wir befinden uns in einer Umbruchszeit.
Ich denke, es entwickelt sich ständig weiter. Ich weiß nicht, ob das speziell jetzt die Umbruchszeit ist. Ich kann jetzt nur sagen, wie ich das für mich persönlich empfinde. Für mich persönlich ist es so, dass dass viele der größeren Systeme, der Giganten, würde ich mal sagen, für mich persönlich nicht mehr den Reiz ausstrahlen, die sie es mal getan haben und dass für mich Spiele interessant werden, in der nicht die Simulation einer Welt im Vordergrund steht, was ich auch nicht verdammt. Ich finde das auch okay, ich habe da auch teilweise Spaß dran, ja, ganz, ganz explizit, aber in dem besonders die durch ihre Regeln eine Dramaturgie unterstützen. Die sagen nicht, wie wird die Geschichte realistischer, sondern wie macht sie mehr Spaß. Wobei ich auch nicht sagen will, dass es unrealistisch sein muss. Man, geht beides, ja, es geht beides zusammen. Und was wir letztens auf einer Con erlebt haben, die wir mit vielen US-Amerikanern und Kanadiern gespielt haben, dass da noch ganz viel kommt, was hier noch nicht so, was in Deutschland noch nicht so groß raus ist, was für uns eine tolle Erfahrung war mit sogenannten Freeform Labs und ja, Judith, beschreib das doch mal.
Ja, ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Filterbubble-Ding, ne? Also wenn man sich viel unter Erzählspielern rumtreibt, dann denkt man, wow, das Erzählspiel ist gerade ganz groß und die großen Rollenspielsysteme der Vergangenheit haben nicht mehr die Strahlkraft und ganz viele Leute kommen jetzt zu den Erzählspielen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt.
Nee, ich glaube auch nicht.
Aber genau, wir waren in Guatemala, das ist das, wovon Christian und auch du, Philipp, gerade gesprochen hast, waren wir eingeladen bei Gerrit Reininghaus, der in Guatemala lebt. Und der sich überlegt hat, dass er doch mal eine Erzählspiel-Convention machen kann mit Einladung. Zum Beispiel Harald Eckmüller vom 3W6-Podcast war da und wir waren da und noch ein paar andere aus Deutschland und dann halt ganz viele aus den USA und aus Kanada. Und da haben wir halt festgestellt, dass wir haben so die für uns so den heißen Erzählspiel-Scheiß mitgebracht, Fate und PBTA. Das war für die aber halt schon so, ja, das haben wir halt vor 10 Jahren gespielt. Das heißt, die haben zum größten Teil halt so sehr experimentelle, auch also witzige Ideen oder auch sehr krasse und ernste Ideen irgendwie in diese Freeform-LARPs gepackt. Und das war mir halt zum Beispiel total neu, weil LARP war für mich eigentlich eher dieses, man kostümiert sich und dann ist man das ganze Wochenende in dieser Rolle. Die Freeform-LARPs dauern so zwischen 3 und 5 Stunden oder sowas. Es gibt auch längere. Es gibt auch kürzere. Aber so grob. Und dann spielt man im Prinzip eine vorher so leicht, also teilweise festgelegte Dramaturgie, teilweise aber auch freier und aber immer mit einem bestimmten Thema. Also man hat ein bestimmtes Thema, das in diesem Rollenspiel behandelt wird und danach ist man einfach um so eine Erfahrung reicher. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass mich das so sehr ansprechen würde. Man ist doch nicht kostümiert oder so, aber man nutzt doch ganz normale Räume, in denen man sich befindet und da stellt man ein bisschen die Stühle um und sagt, das ist jetzt ein Vortragsraum. Und in der nächsten Szene... Oder ein Raumschiff. Und in der nächsten Szene befindet ihr euch auf der Brücke dieses Raumschiffs und der Captain steht da vorne und die beiden anderen sitzen hier. Und du hast halt gar nicht diese Props, sondern das ist halt wie beim Tischrollenspiel in alles in deinem Kopf, was da so, wie die Leute aussehen und sowas. Du musst auch nicht unbedingt dein Geschlecht spielen oder dein, was auch immer, dein Äußeres. Das kannst du also stärker abstrahieren als beim normalen Lab. Hast aber halt wirklich so dieses freie Spiel. Das ist fast schon so ein bisschen wie Impro-Theater dann.
Mhm. Wobei ich nicht sagen würde, dass das, also wieder für mich persönlich, mehr kann ich ja gar nicht sagen, dass ich das jetzt nur noch immer wieder spielen will. Das ist eine sehr intensive Erfahrung. Ich komme aber auch sehr gerne in unsere Fate-Runde zurück und habe diese vertraute Fate-Runde, obwohl Fate ja auch schon für viele total der Hipster-Scheiß ist. Und ich glaube, die gute Mischung macht's. Das ist mal was, wo man würfelt, mal was, wo man ganz frei ist.
Ja.
Oder was ich ja auch sehr liebe, ist, wenn man es kombiniert. Ich bin da ein bisschen alleine, ich weiß, außer Lena und Oscar, die mögen das auch, dass man diese Episoden von freien Spielen, von diesen Freeform-Spielen, in die laufende Kampagne einbaut. Das ist für mich so das Beste, was es so gibt, weil ich dann trotzdem die Immersion habe, dass es die Welt ist, in der ich mich bewege, und dass ich jedes Mal eine ganz neue Welt habe, in die ich erst reinfinden muss.
Dann gehen wir nochmal ein kleines Stückchen zurück. Ihr seid ja nun wesentlich länger schon in der Szene aktiv als ich. Wie hat sich denn das Rollenspiel-Hobby und die Szene allgemein verändert, seitdem ihr angefangen habt zu spielen? Aber nur wenn ich mir zum Beispiel ältere Rollenspiele angucke, die ich mir mal am Anfang gekauft habe, und gucke jetzt aktuelle Rollenspiele an, waren die früher 300, 400 Seiten dick, total crunchig, mit ganz vielen Regeln, und jetzt wird alles zugänglicher. Und die Szene ist auch ein bisschen diverser geworden, als wie ich vor 5 Jahren angefangen habe, oder was ich höre, wie die Szene vor 10 oder 20 Jahren waren. Und ihr habt ja schon, ich weiß nicht, ihr spielt 15 Jahre, 20 Jahre sogar schon. Wie hat sich das verändert?
Ich glaube, dass auch ein bisschen das Internet schuld ist. Das heißt schuld, ist ja positiv. Dass Zugänglichkeit ein großes Thema ist und auch die Möglichkeit für Rollenspielschaffende, etwas auf dem Markt zu produzieren, ist, glaube ich, durch so Sachen wie Drive-Thru und durch Kickstarter und sowas halt wirklich viel breiter geworden, breiter zugänglich geworden. So dass, als ich vor 20 Jahren angefangen habe, gab es halt Shadowrun, also zumindest das war so das, was ich wahrgenommen habe. Es gab Shadowrun, es gab World of Darkness, es gab Schwarze Auge, es gab Dungeons and Dragons. Und dann gab es natürlich noch irgendwie Midgard und alles andere noch, was...
Rollmaster.
Und es gab natürlich noch 10.000 andere Systeme. Aber ich fand, es gab nicht so diese kleinen, unabhängigen Rollenspielschaffenden, die irgendwie ihre Hacks und ihre Settings und Szenarien und sowas so einfach unters Volk bringen konnten.
Wie
hätten sie es vor 20 Jahren machen sollen? Das waren ja die Anfänge des Internets. Da gab es vielleicht mal gerade irgendwie so ein Forum oder sowas. Da konnte man vielleicht noch irgendwie in einem Forum erzählen, was man jetzt gerade sich noch zusätzlich zu Regel XY für eine Hausregel überlegt hat oder sowas. Das heißt, ich habe auch damit angefangen, dass die großen Rollenspielsysteme damals noch, würde ich sagen, eine Menge Leute hatten, die für sie gearbeitet haben und geschrieben haben. Und darauf so eine Art, ja, wie bei DSA, so einen kontinuierlichen Metaplot, den gab es auch für Vampire und für Werwolf und sowas, errichtet haben, den sie unterfüttert haben mit Romanen und sowas. Das heißt, das waren immer so große Dinger. Und ich würde sagen, also ich weiß, wir sind hier auf der Con, auf der sich die Ulysses-Mitarbeiter, Herr Ningers und der Michalski herumtreiben. Ich würde aber sagen, diese ganze Metaplot-Sache ist bei DSA total eingebrochen. Also da passiert nicht mehr so viel, wie das vor 10 Jahren oder so, als wir halt auch noch für DSA geschrieben haben, der Fall war. Und das ist abgelöst worden von so vielen kleineren Rollenspielschaffenden, die alle so im Prinzip fast schon so Dinge, die man dann nicht so kampagnenweit und für die nächsten Jahre spielt, sondern die man vielleicht einen Monat mit seiner Spielrunde spielt, also einmal die Woche meinetwegen, oder worauf man irgendwie aufbaut und dann in eine andere Richtung irgendwie abhaut und da irgendwie weiterspielt. Das heißt, ich glaube, dieses, man fängt irgendwie mit der 7-Gezeichneten-Kampagne an und dann spielt man die 10 Jahre lang. Ich glaube, das passiert im Moment nicht mehr so.
Das ist natürlich auch für den Markt auch eigentlich eine Katastrophe, ne? Was? Eine Runde, die nur die 7-Gezeichneten für 10 Jahre spielt,
ja,
und nichts anderes, die hat natürlich für den Rollenspielmarkt, für die Schaffenden, für die Kreativen und auch für alle, auch dahinter, keine Firma würde irgendwie so, also eigentlich ist es verrückt, so ein Produkt zu machen. Ja. Also, ich mochte die 7-Gezeichneten-Kampagne, wir haben sie in einem Jahr gespielt, wow.
Ihr seid die Einzigen, die das in einem Jahr gespielt haben.
Ja. Und das macht es, glaube ich, gerade auch das Hobby-Rollenspiel für die Schaffenden dahinter so kompliziert. Man liest nicht, also so schwer finanziell, damit davon leben zu können. Man liest nicht ein Buch und dann kauft man sich ein neues, sondern man braucht ja auch nur ein Buch für 6 Leute oder 5 Leute. Ja, das ist.
Ja, das stimmt. Und dazu kommen halt dann so Leute, die es dann mehr oder weniger privat machen oder neben dem Job und nicht als Verlag und sowas, die dann halt auch ihre Sachen bei Kickstarter und sowas anbieten. Ja,
ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Rollenspielende sind älter geworden. Es kommen neue dazu, zum Glück. Aber allgemein, man hat oft mit Familie und Beruf weniger Zeit. Und darum sucht man vielleicht auch Spiele, die sich schneller spielen lassen, die man schneller losspielen kann, die man, und das heißt jetzt nicht, dass man jeden Abend jetzt einen One-Shot spielen kann, spielt keine Kampagnen mehr, aber auch in Kampagnen will man vielleicht direkt losspielen und dass man es einfach hat, leicht hat, dass man sich am Anfang nur ein paar Sachen aussucht auf dem Bogen und los geht's.
Ja. Und bei all den Trends, die ihr zum Beispiel in Guatemala erlebt habt, mit diesen Freeform-Labs und diesen Erzählspielen, trotzdem kommen wir zurzeit auch vermehrt alte Rollenspiele zurück, gerade diese Oldschool-Renaissance heißt es, glaube ich, diese OSR-Spiele. Wie passt das zusammen, dass die Leute einerseits diese alten Klassiker rausholen, aber andererseits die Szene sich mehr in Richtung Erzählspiel und einfacheren Zugang zumindest entwickelt?
Kurzer Disclaimer, wir kennen uns leider nicht gut aus damit. Oder?
Judo, du kennst, ne? Heimlich,
nachts, wenn ich schlafe.
Nicht OSR.
Ich denke auch, dass das damit zusammenhängt, dass diese Spiele auch sehr einfach zugänglich sind und schnell gespielt werden können. Darum habe ich auch schon oft gehört, dass Erzählspiele und Oldschool-Spiele Ähnlichkeiten haben, auch was diese Freiheit dahinter angeht. Ich finde aber auch, dass es fundamentale Unterschiede gibt. So ein gnadenloser Ansatz, den du oft bei den Oldschool-Spielen hast, dass man, wo es viele Leute gibt, die dann Freude hat. Ich habe es jetzt nicht so, dass man, ja, wenn man tot ist, man tot und raus und Geschichte zu Ende hier. Und ich glaube, da müsstest du vielleicht mal den Moritz Melem oder so einladen. Er kann ja bestimmt mehr zu erzählen.
Das ist eine gute Idee.
Ich glaube, dass ich möchte jetzt auch niemandem, der total auf Oldschool-Rollenspiel steht, zu nahe treten, aber ich glaube, dass in unserem Alter, ja, so langsam auch so ein bisschen diese Nostalgie zurückkehrt, also vielleicht ist das so ein Teil von so einer Midlife-Crisis oder sowas, wo man irgendwie sich so an die Teenager-Zeit erinnert und was man damals gespielt hat. Also wir waren vor 2 Wochen auf der LuxCon in Luxemburg und hatten da ein Panel zum Thema Erzählen und Rollenspielen zusammen mit einem Autor, 2 Autoren, von dem einen, den ich jetzt meine, kriege ich den Namen nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall, der spielte heute gar kein Rollenspiel mehr, baute aber in seine Romane immer sehr viel so mit Spielen ein. Also die Romane drehen sich auch häufig so um Arena-Spiele und sowas. Und der meinte auch, er denkt halt häufig an diese Zeit zurück, wo er so als Teenager gespielt hat und was das für Spiele waren und wie er so die Kämpfe ausgewürfelt hat und so, dass er das teilweise dann irgendwie für seine Romanfiguren dann auch noch macht und würfelt die so gegeneinander aus und sowas. Und ich glaube, dass da so ein bisschen so diese Nostalgie reinkommt, die auch, also die, glaube ich, teilweise ganz schön ist, sich da einfach nochmal so zurückzuerinnern und teilweise aber auch so ein bisschen, also die kann auch, glaube ich, so ein bisschen problematisch werden irgendwann, wenn man so dieses, es gibt ja so diesen Begriff mittlerweile der toxischen Nostalgie, wenn man dann irgendwie alles Neue, was dazukommt, dann irgendwie so verdammt und das ist nicht mehr mein XY, ne, mein Rollenspiel oder das ist nicht mehr mein Star Wars.
Ich möchte das Wort The Last Jedi in den Raum stellen, ja, ganz deutlich.
Oder es ist nicht mehr mein Ghostbusters oder sowas, ne? Also dass man dann irgendwie so diese Sachen, die neu dazukommen, alle nur für Schund hält und nicht mehr akzeptiert, sondern das ist das einzig Wahre, was man selber als Teenager mochte. Das ist so ein Konzept, was mir eher ein bisschen Probleme macht, muss ich gestehen. Ich mag Sachen, die neu dazukommen.
Dieses Oldschool ist ja gar nicht, dass man die alten Sachen spielt, sondern dass man das neu interpretiert, so wie ich das verstehe. Darum geht das gar nicht. Das ist ja auch schon auch eine eigene moderne Bewegung und das ist auch gut so. Was ich schade finde an vielen, die sich nur erinnern, dass sie mit 17 tolle Runden haben und haben jetzt keine Zeit mehr und finden Gründe, warum es nicht geht. Ich finde, das macht mich sehr traurig. Oder die nur noch sammeln. Ist auch total okay, nur zu sammeln. Wenn sie aber noch diesen so daran zurückdenken, ach, wie schade, es geht nicht mehr, dann wünsche ich mir, dass sich vielleicht die eine oder der andere nochmal überlegt, es gibt so viele neue Möglichkeiten mit Online-Runden, Drachenzwinge und wie sie alle heißen, nochmal zu spielen. Und Leute, spielt es doch einfach nochmal. Dann muss man nicht immer nur sagen, guck mal, mit 17 hatte ich eine tolle Runde. Man kann auch jetzt tolle Runden haben.
Ich habe also häufig, wir haben das häufig bei Freunden, die Eltern geworden sind und da leider statistisch quasi viel häufiger die Frauen als die Männer. Dass die Frauen dann sagen, ja, früher habe ich ja ein Rollenspiel gespielt, aber jetzt ist das ja nichts mehr für mich und ich bin jetzt, wenn das nichts mehr für einen ist, meine Güte, ja, man, ich bin die Letzte, die sagt, das musst du dann aber unbedingt weitermachen. Aber häufig habe ich so den Eindruck, die denken dann so, das gehört sich ja jetzt irgendwie nicht mehr für mich oder irgendwie sowas. Das finde ich unheimlich schade. Also häufig ist es dann so, dass die Väter dann wieder so ein bisschen in ihre Runden zurückfinden, wenn die Kinder vielleicht ein bisschen älter sind oder irgendwie andere Möglichkeiten ausprobieren und für die Mütter das dann so kategorisch ausgeschlossen ist. Das finde ich immer, ja, das bricht mir so ein bisschen das Herz, dass die sich dann so, ja, dass wir die so zurücklassen dann irgendwie. Ich frage mich auch, was wir da anders machen könnten, aber, ne.
Ihr habt ja über den demografischen Wandel schon gesprochen in der Rollenspielszene. Wie kann man denn neue Spielerinnen und Spieler gewinnen?
Wenn ich das wüsste, dann würde ich das Geheimnis teuer verkaufen an Ulysses oder Uhrwerk.
Wir sind mit dem Roland Bahr hergekommen, dem Sphärenmeister. Der engagiert sich beim APG Librarium. Das ist eine Gruppe in Aachen, ich glaube ein Verein. Mhm. Und der meinte, da gibt es sehr viele junge NachwuchsrollenspielerInnen, die zu diesem Verein halt kommen und wo dann abends auch so kürzere Sachen gespielt werden und über Rollenspiel diskutiert wird. Und wir hatten auch schon mal einen Roll-Inclusive-Vortrag vor dem Librarium. Das heißt, er meinte, so Community-Sachen sind offenbar auch schon erfolgreich, dass schon dann auch neue Leute gewinnt. Ja, und ansonsten, ich glaube, halt dieses über die Rollenspiel-Bubble hinaus irgendwie kommunikativ dieses Hobby irgendwie voranbringen und vielleicht, ne, wenn Presse bei sowas anwesend ist, dann auch nochmal irgendwie zeigen was oder erklären, was es eigentlich ist. Und dass es halt nicht, viele Leute haben halt auch dieses Bild im Kopf, was Pen-Paper-Rollenspiel angeht. Und das ist das Bild aus The Big Bang Theory. Und das ist halt nicht so besonders. Es wirkt halt echt nicht so vorteilhaft. Und dass wir da vielleicht so ein bisschen die Vorurteile abbauen. Ich finde, wir haben eben schon Moritz Melem genamedroppt. Ich finde den Gratis-Rollenspieltag eigentlich auch eine gute Möglichkeit, wo er ja sagte, seit sie in Bibliotheken auch ausliegen und sowas, gäbe es wieder viel mehr Zuspruch und Interesse und auch einfach so Laufkundschaft, die es mitbekommt, dass es das läuft. Und dann so ein bisschen präsent in den Medien ist es ja schon, dass Leute wissen grob, was es ist oder es vielleicht irgendwie früher mal gespielt haben oder irgendwie sowas. Das heißt, ich glaube schon, wenn man das einfach nochmal so ein bisschen mehr kommuniziert, dass das existiert, dann findet man auch wieder Leute, die das interessanter finden. Das ist natürlich schon eine mühselige Sache.
Und was ich auch wichtig finde, ist, man muss sich bewusst machen, dass dasselbe haben zum Beispiel auch in der Romanleserschaft ist auch das Problem, dass die Konkurrenz durch ein Gerät, was bunte, bewegte Bilder und Licht ausstrahlt, einfach, ja, also ein Smartphone, gerade bei, also das ist eine Generation, die ständig damit aufwächst, ja, die Digital Natives sind, dass die dienen wieder zu locken an den Tisch, in dem man dieses Medium nicht hat. Die Frage ist, müssen wir, ist das der richtige Weg, denen zu sagen, nee, guck mal, wir sitzen jetzt ja ums Lagerfeuer oder im Keller und spielen hier die richtigen Spiele. Ich glaube, es hat keinen Sinn. Ich glaube, man muss, ich weiß auch nicht genau wie, vielleicht Online-Runden, man muss diese Erzähltradition, die es irgendwie ist, auf dieses neue Medium bringen. Das ist, glaube ich, der Weg. Und dann ist es halt so, dass Cons werden vielleicht weniger besucht werden und unsere Art zu spielen, das heißt nicht, dass wir nicht mehr so spielen sollen. Ich disclaimer hier nur den ganzen Abend. Ne? Ja. Und man muss es akzeptieren, glaube ich, dass es neue Wege finden muss und dass es auch andere Leute sind, zu denen man keinen richtigen Zugang hat und dass die vielleicht auch nicht auf Cons kommen werden. Was schade ist, aber so ist es eben. Ja.
Und um diesen Themenbereich abzuschließen, glaubt ihr, dass die Szene sich weiter positiv entwickeln wird oder wird sie wieder irgendwann einen Einbruch bekommen, wie es in den 90ern der Fall war?
Boah, gute Frage.
Komm.
Zukunftsprognosen.
Wir sind doch Rollenspieler, lass es uns mal auswürfeln.
Ja, ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht so. Ich kann mir vorstellen, dass die großen Systeme es schwerer haben, wie wir eben ja schon gesagt haben, dass viele Leute irgendwie halt auch nur so Gelegenheitsrunden haben oder dann so One-Shots spielen oder so. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, das heißt ja auch immer, ne, wer auf keinen Fall reich werden möchte und nichts von der Rente haben möchte, der kann einen Rollenspielverlag gründen. Das heißt, die haben ja sowieso schon nicht so ein, ja, die baden ja nicht im Gold. Ich glaube, das bleibt wahrscheinlich schwer. Aber ich glaube auch, dass es immer die Existenzberechtigung gibt für ein, zwei große Verlage und 3 bis 15 kleine Verlage. Und
Ganz viele durch diese, einerseits die Demokratisierung oder auch ja, Fragmentierung durch sowas wie Drive-Thru, wird es auch immer wahrscheinlich weniger Leute geben, die davon, vielleicht, also nicht weniger Leute, aber es wird mehr Spiele geben von Leuten, die davon nicht leben müssen und einfach sagen, ich habe eine schöne Idee für ein Spiel und bringen das raus und das hat vielleicht noch eine kleine Spielerschaft, aber vielleicht ist es auch einfach okay. Vielleicht gibt es mehr kleine Systeme, aber das ist alles nur geraten.
Ja, alles nur geraten, wer weiß.
Dann kommen wir mal von der Rollenspielzukunft zu eurer persönlichen Zukunft. Ihr arbeitet ja gerade auch an einem Rollenspiel. Worum geht's denn da überhaupt?
Das Rollenspiel, was wir gerade entwickeln und wir auch gleich hier anbieten werden, eine Testrunde, entwickeln wir im Moment zusammen mit Harald Eggmüller vom 3W6 Podcast. Ich hoffe, dass du die Konkurrenz erwähnen darfst.
Ich habe den schon mal erwähnt, aber mit dem Guatemala.
Stimmt. Und das nennt sich Bikers in Space. Also, das ist der Arbeitstitel.
Das ist der Arbeitstitel, das nennt sich
eigentlich. Es heißt schon Aces of Space, ja. Es geht um eine Gruppe von Raumpiloten, die. Also an so eine Staffel Raumpiloten, die man spielt, die sich eigentlich, die sich anfühlt wie eine Biker-Gang, ja. Und
kriminelle
Machenschaften in Raumjägern im Weltall. Und ja, man kann sich so vorstellen, Battlestar Galactica means Sons of Anarchy. Mit Fate. Also wir haben so kein Standard-Fate, wir haben ein bisschen von diesen Techian-Squadron genommen, wenn ihr einem das was sagt, das sind auch so Raumjäger in Fate. Dann und Playbooks von PBTA, damit man eben ganz schnell anfangen kann, ja. Und dann werden wir sehen, was es da gibt. Und dann wird es auch einen Roman zu geben, gleichzeitig, bei Feder und Schwert.
Ja, den schreiben wir gerade.
Den schreiben wir gerade.
Ihr habt gerade zwei Fragen, die ich stellen wollte, vorweggenommen. Eigentlich wollte ich fragen, was hat euch beeinflusst, Fate? Und ihr schreibt ja auch Romane, was kommt als nächstes? Aber offensichtlich habt ihr das schon beantwortet.
Als nächstes kommt ein anderer Roman.
Genau, im Oktober, also jetzt gerade ist der zweite Teil von die 13 Gezeichneten erschienen, was nichts mit den 7 Gezeichneten zu tun hat. Da ich vor kurzem nochmal darauf angesprochen wurde, ja. Und wir ja auch DSA-Autoren waren, es ist tatsächlich so, dass die 13 Gezeichneten, der Titel, wurde vom Verlag so ausgesucht. Wir haben gesagt, es gibt einen DSA-Titel, der heißt die 7 Gezeichneten und sie haben gesagt, das ist uns aber egal. Also wir finden den Titel auch schön, hat allerdings absolut gar nichts mit DSA zu tun. Ich bin vor kurzem nämlich nochmal darauf angesprochen worden, dass das da eigentlich blöd ist, dieser Titel.
Wir hatten ja Gezeichnete.
Genau. Davon ist jetzt gerade vor einem Monat ungefähr, ist der zweite Band erschienen. Das wird eine Trilogie. Das heißt, da gibt es noch einen dritten. Der dauert aber noch ein Jahr. Der ist schon fertig geschrieben. Der ist bei der Lektorin. Was auch bei der Lektorin ist, übrigens dieselbe Lektorin, ist ein so ein Mad Max-artiger Postapokalypsen-Roman, der aber in Deutschland spielt und der bei Drömer Knauer rauskommt. Der kommt im Oktober raus und soll Wasteland heißen. Der ist jetzt gerade neu angekündigt.
Und die ist eine Utopie in der Apokalypse.
Eine Utopie in der Dystopie. Ja. Lustigerweise gibt es ja Dream is Cube von Avery Alder, das als Thema hat Queer Strife in Amidst the Ruins oder so. Also im Prinzip geht es um queere Communities, die sich in der Postapokalypse zusammenfinden, um da halt quasi freiheitlich zu leben. Und ich hatte mit Avery ein Interview gehört und dachte so, das ist total witzig, dass sie auch dieses Thema der Utopie in der Postapokalypse hat. Was wir auch in Wasteland haben und wir kennen uns nicht. Das offensichtlich war diese Idee gerade, irgendwie schwebte die so gerade durch den Äther, ich weiß auch nicht. Ja, das war auch so ganz witzig, aber ansonsten hat es keinen Rollenspielbezug, das ist einfach nur ein Roman. Und ansonsten schreiben tun wir ja gerade diesen Bikers in Space Roman, der auch noch keinen Titel hat und der dann wahrscheinlich nächstes Jahr bei Feder und Schwert rauskommt.
Ja, und das Rollenspiel, da wird es einen Kickstarter zu geben.
Mhm, im September.
Und egal ob Rollenspiel oder Roman, ihr arbeitet ja zusammen. Wie läuft das denn ab? Schreibt ihr dann abwechselnd oder jemand sucht sich die Szenen aus und der andere muss den Rest machen?
Einer schreibt immer die Buchstaben, der andere macht die Reihenfolge.
Lustigerweise, weil wir das so oft gefragt werden, habe ich gerade im Moment eine kleine Reihe gemacht, die ich auf Instagram gepostet habe. Ich mache gar nicht viel auf Instagram, aber da habe ich irgendwie gedacht, ich nutze jetzt mal dieses Instagram, von dem alle sprechen.
Auch das kommt in die Shownotes.
Ich habe das unter dem Hashtag zu zweit schreiben und da mache ich immer einmal am Tag. Im Moment, ich habe heute, glaube ich, den vierten Teil gepostet. Wie wir zu zweit schreiben?
Judith schreibt 80%, Judith hauptberuflich Schriftstellerin ist und ich noch einen anderen, bei Tag habe ich noch eine andere Identität und ich darf mir dann zum Glück die Rosinen rauspicken und dann, also meine Rosinen sind zum Glück nicht Judiths Rosinen und
Die schreibst du
dann? Die schreibe ich dann und wir planen aber vorher komplett zusammen, gleichberechtigt und entwickeln auch währenddessen den Plot weiter und überarbeiten einander, damit das das ein Guss nachher ist. Also es ist nicht so, dass wir die Charaktere aufteilen, wie das eigentlich die meisten machen, die zu zweit schreiben, wie wir jetzt erfahren.
Die meisten teilen das nach Perspektive auf, das machen wir eigentlich nicht, sondern wir schreiben dann halt immer irgendwie jeder alles. Mhm. Was wir allerdings machen, wir schreiben eigentlich immer chronologisch, das ist ja auch nicht, also das macht ja auch nicht jeder. Ich glaube, die meisten schreiben chronologisch, aber nicht alle. Mhm. Und planen immer so die Szenen, so ein paar Szenen im Voraus. Das heißt, wir setzen uns dann mal zusammen und dann sagen wir so, als nächstes passiert ja jetzt das und das und das. Und dann sagt Christian meinetwegen, den Sturm auf die Festung würde ich aber ganz gerne machen. Und dann schreibe ich die anderen Szenen drumherum und Christian schreibt diese eine Szene und dann packen wir das alles in eine Datei und dann überarbeiten wir das nett und dann überarbeiten wir das nochmal und nochmal und nochmal. Und irgendwann ist das dann hoffentlich so, dass sich das nicht mehr rausliest, wer was geschrieben hat.
Und seid ihr schon dann so richtig eingespielt oder gibt es auch öfters mal Konflikte?
Das hätten wir auch immer gefragt.
Sowohl als auch. Also,
ja. Das haben wir lustigerweise gestern auf dem Paaren-Nachtreffen, haben wir da auch noch drüber geredet, mit zwei anderen Leuten, die auch schon mit ihren PartnerInnen zusammengeschrieben haben.
Beim Plan gibt es eigentlich keinen Konflikt. Das läuft immer total rund. Aber manchmal ist es halt so, dass Judith oder ich ja was geschrieben haben, was so ein bisschen davon abweicht, wie sich der jeweils andere vorgestellt hat. Und dann ist es schon mal kompliziert.
Ja, das haben wir doch anders.
Das hatten wir doch anders besprochen, was meistens nicht genau besprochen.
Ich habe folgendes Bild im Kopf. Kannst du ein anderes Bild im Kopf haben? Dann zocken wir uns auch schon mal, ja.
Okay, ihr ist jetzt zu privat, wird eine letzte Frage.
So schlimm ist es nicht.
Habt ihr denn für angehende Autorinnen und Autoren, egal ob Rollenspiel oder Roman, noch ein paar Tipps und Tricks?
Ich glaube, was total wichtig ist, dass dieses ewige Scheitern irgendwie dazugehört. Da gewöhnt man sich irgendwie nicht so dran, dieses abgelehnt werden und sowas, gerade wenn man es halt für Verlage machen möchte. Das finde ich irgendwie total schwierig zu sagen, gewöhnt euch da dran. Aber ich finde es irgendwie wichtig zu sagen, hört dann nicht auf. Also steht immer wieder auf und macht weiter. Wie bei Captain Marvel, immer wieder aufstehen, weitermachen. Ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen, leider gehört immer dieses Lob und Tadel immer so, oder Ablehnung und Annahme oder Akzeptanz, so, wie nennt man das denn dann?
Immer noch jauzen, bis zum Tode betrügen.
Das gehört immer so super nah zusammen und das eine überschattet immer das andere und sowas. Ich finde das
sind aber, zwei Seiten einer Medaille.
Mach weiter mit Tafel.
Immer weiter, also du musst ein paar noch raushauen, ja.
Und ich glaube, dass wir leider häufig zu hören bekommen, auch wenn du aber von dem üblichen Bild des Rollenspiels irgendwie abweichst oder von der üblichen Idee der Fantasy oder Science Fiction oder sowas, dann wird das aber nichts, dann verkauft sich das nicht und dann kommt das nicht gut an. Und ich glaube, wir sollten da mutig bleiben und weiter interessante Ideen pitchen und vorbringen und notfalls alleine machen, ohne Verlag, damit sich halt überhaupt mal was ändert. Also ich glaube, dass wir ganz viel neue Ideen brauchen.
Es ist auch einfach so, leider, dass einem sehr, sehr, also noch nicht mal die Verlage, dachte ich immer, da ist es gar nicht so schlimm, aber viele Autoren und auch viele Autoren, die damit sehr erfolgreich waren, oft sagen, das verkauft sich nicht und macht das nicht, macht lieber mehr Standard. Und das stimmt bestimmt. Das stimmt, also ich glaube auch, dass gerade in Deutschland leider das Publikum dann, die Leserschaft noch nicht so experimentierfreudig ist, aber ich glaube, das ändert sich gerade. Und ich finde, dann ist es halt nicht erfolgreich. Aber dann, das wird sich nichts daran ändern. Es wird, wenn wir nicht neue, andere, interessantere Inhalte bringen. Diverse Charaktere, so ein Kram. Das kann nicht immer alles nur im Mittelalter. Also wir können nicht immer 100-mal Tolkien nacherzählen. Das ist traurig. Das wäre traurig, wenn es da...
Das gilt auch fürs Rollenspiel. Wir können nicht immer nur Elfen, Zwerge. Klar, es gibt die großen Systeme mit den Elfen und Zwergen, aber die gibt es ja schon. Macht was anderes, macht was Neues.
Das waren schöne letzte Worte. Ich danke euch ganz herzlich.
Das ist sehr lang.
Dass ihr das Pan-Workshop-Treffen verlassen habt, nur für meinen Podcast.
Sehr gerne, es hat großen Spaß gemacht. Danke für die interessanten Fragen.
Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Wunderbar, bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Tschüss.